Bruder Karl Dreyer spricht über das Thema der unauslöschliche Reichtum des Christus nach Epheser 3, Vers 8.
Hier, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Nationen oder Heidenvölkern den unauslöschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Dieser eine Vers allein hat einen derartigen Inhalt, dass ein Abend unmöglich ausreicht, das zu sagen, was in diesem Vers steht. Der Herr möge uns durch seinen Geist so viel Gnade schenken und Weisheit und Leitung, dass wir die wichtigsten Dinge, so wie sie uns klar sind, miteinander betrachten dürfen, dass ich etwas aussprechen darf von dem, was da drin ist, von diesem unausforschlichen Reichtum. Denn wenn er unausforschlich ist, kann man ihn ganz bestimmt in einer Abendstunde auch sowieso nicht ausforschen. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen. Paulus hat uns in seinen Briefen vier Selbstbezeichnungen dieser Art gegeben. Die erste finden wir in dem großen Auferstehungskapitel, 1. Korinther 15. Da sagt er in Vers 9, obwohl ich der geringste der Apostel bin. Da vergleicht er, der Apostel an die Nationen, sich mit Petrus, Jakobus, Johannes und den anderen Aposteln und sagt, er sei der Geringste, der Unbedeutendste. Über die Gründe nachher noch etwas. Dann vergleicht er sich hier mit den Heiligen. Da steigt er von der Stufe der Apostel 1 herunter, nennt sich einen Heiligen. Und das Wort Geringste und der Geringste oder der Unbedeutendste, das eigentlich gar keiner Steigerung mehr fähig ist, das steigert er trotzdem noch einmal. Der Allergeringste, der Allerunbedeutendste, der Allergeringwertigste. Wenn wir irgendwo in einer Schulklasse die Kinder aufgestellt haben in einer Reihe und wir sagen dann, das ist der Kleinste, dann gibt es doch keinen kleineren mehr. Klein, kleiner am kleinsten. Das ist der Kleinste. Da denken wir, wir können diesen Superlativ doch nicht mehr steigern. Und doch sagen wir manchmal, das ist der Allerkleinste. Er wäre auch schon der Kleinste, wenn wir nur das sagen würden, der Kleinste. Aber man will das noch verstärken und sagt der Allerkleinste. So sagt der Apostel Paulus hier nicht. Der Geringste unter allen Heiligen, er steigert das griechische Wort, das da steht, Elachistos, noch einmal und sagt Elachistoteros, das heißt der Allerkleinste, der Allergeringste, der Unbedeutendste. Also der Geringste unter den Aposteln, 1. Korinther 15, 9 hier, der Allergeringste unter allen Heiligen. Aber dann in den ersten Timotheusbriefe, da sagt er uns, er sei der Größte unter allen Sündern. Der Apostel ist zum Heiligen herabgestiegen und vom Heiligen steigt er herab zum Sünder. Da nennt er sich den Ersten oder Größten. Das ist er aus seiner Linie auch. Er denkt daran, wie er die Gemeinde Gottes verfolgt hat. Wir werden sehen nachher, dass das für jeden von uns wortwörtlich auch zutrifft. Apostel, Heiliger, Sünder. Und nun in 2. Korinther 12, Vers 11, da sagt er, wie wohl ich nicht bin. Jetzt erst hat er durch die Erziehung, die Gott ihm angedeihen ließ, all die Stufen durchlaufen, die sein Herr auch durchlaufen hatte. Im Hebräerbrief wird der Herr Jesus genannt, der Hohepriester und Apostel unseres Bekenntnisses. Paulus nennt sich auch Apostel. Gleich wie der Vater mich gesandt hat, also sende ich auch euch. Das heißt, wie ich der Apostel, der Gesandte des Vaters bin, sagt der Herr Jesus Christus in Johannes 20, den Versen 19 bis 21, also seid ihr meine Apostel, meine Gesandten. Gleich wie, nicht anders, gleich wie der Vater mich gesandt hat, also sende ich auch euch. Auch der Apostel Paulus ist ihm hierin gleich gemacht. Ich will dich weit weg zu den Nationen senden. Da wusste er, ich bin von dir gesandt, Herr. Apostel Christi Jesu, und zwar für den Willen Gottes. Aber dann wird Christus auch genannt der Heilige Gottes. Ihr habt den Heiligen und Gerechten getötet. Paulus nennt sich auch einen Heiligen. So wie der Christus sein Leben dem Dienst des Vaters geweiht hat, so hat Paulus sein Leben dem Dienst des Christus geweiht. Er ist auch ein Heiliger, ein Geweihter. Und dann, der Größte unter allen Sündern, da sagt ihr, das stimmt nicht auf den Christus. Auf niemand sonst stimmt das mehr, denn den, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht. Verflucht ist, wer am Holze hängt. Jene grauenhafte Situation, in der Sohn schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da er, der reine Heilige, der von keiner Sünde wusste, nicht nur für die Sünde starb, sondern dort steht wörtlich, den, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht. So als hing dort die Sünde der ganzen Welt, so als wäre der, der dort hing, schuld an all dem Elend in der Welt. So hing der Christus am Kreuz. Der Erste unter allen Sünden. Wisst ihr, da ist all das, was wir von unserer Sünde reden. Das ist ein armes Gestammel gegenüber dem, was dort ausgedrückt ist, dass der, der von keiner Sünde wusste, der Christus, der Heilige, der Reine, dass er für uns nicht nur starb, sondern für uns zur Sünde gemacht würde. Es ist grauenhaft, wenn der einzige Heilige und Reine, der über diese Erde ging, der vor dem Angesicht Gottes hängt, als wäre der allein schuld an all dem Elend in dieser Welt. Was Christus dort stellvertretend gelitten hat, das ist für uns unauslöschlich. Das ist auch ein Stücklein von dem unausforschlichen Reichtum des Christus. Davon nachher noch etwas. Dann, wiewohl ich nicht bin, ach sagt ihr, das kann man doch auf Christus nicht anwenden. Der ist doch wirklich etwas gewesen. Wenn einer etwas war, dann ist er es doch, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Wenn ihr Philipper 2, Vers 5 bis 11 lest, dann findet ihr dort, obwohl er in Gottgestalt war, da hielt er diese Gottgestalt, diese Sohnesherrlichkeit mit allen Vorrechten, die hielt er nicht wie einen Raub fest, sondern entäußerte sich selbst und machte sich selbst zunichte, indem er dann von einer Stufe herunterstieg, von der Gottgestalt in die Knechtgestalt der Engel, denn das sind dienstbare Geister. Und dann nahm er Menschengestalt an und wurde in Gleichheit der Menschen erfunden und war gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Darum oder deshalb hat ihn auch Gott hoch erhöht. Warum? Weil er sich selbst erniedrigt hat. Niemand von uns kann sich überhaupt so erniedrigen, weil wir nämlich vor Grundlegung der weltlichen Gottgestalt waren. Da war nur der Eingeborene bei dem Vater und hatte die Gottgestalt wie der Vater. So entäußern, so entleeren, wie der Sohn der Liebe das konnte, kennen wir das gar nicht. Was wollen wir ausschütten? Unser bisschen armseliges Sündertum. Aber er hatte die Herrlichkeit Gottes auszuschütten. Die Kenosis des Christus, die Selbstentleerung, die Selbstentäußerung, der Verzicht auf alle Vorrechte seiner Sohnestellung, der Verzicht auf die Herrlichkeit der Gottgestalt. Und da er nachher in Johannes 17 wieder betet, und nun, Vater, verkläre mich mit der Klarheit oder verherrliche mich mit der Doxa, mit der Wesensherrlichkeit und Lichtklarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Da redet er selbst davon. Und dann, er hat sich selbst zunichts gemacht. Das seht ihr, all die Stufen, die der Christus durchgelaufen hat, verzeiht jetzt den unschönen Ausdruck, die hat er mit seinem Apostel Paulus auch durchexerziert. Ist mein Standard. Das Sendungsbewusstsein Apostel der Nationen. Aber ich habe dich dazu genommen, nicht weil du unter den Gläubigen der Beste wärst, sondern der Geringste. Weißt du noch, was du für ein großer Sünder warst? Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und dann, was bist du eigentlich in dir selbst? Nicht. So hat er ihm sich gleich gemacht. Wir stellen uns das genau umgedreht vor. Wir denken, da holt er so einen armen Sünder, den macht er aber jetzt groß. Wisst ihr, der Herr wusste ganz genau, wenn ich den mit der Gotteswille voll machen soll, und das steht im gleichen Kapitel, Epheser 3,19, so wie es in Kolosser 2, Vers 9 vom Sohn der Liebe geschrieben steht, in ihm wird die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Oder schon Kolosser 1, 19, es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle in ihm zu wohnen. So wie in ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, so steht in Epheser 3, 19 geschrieben, ist das auch ihr erfüllt seid zur ganzen Gottesfülle. Ich möchte heute Abend das nicht mehr erzählen von dem Oberstleutnant von Knoppelsdorf. Ich heiße nur Schneider und bin kein Schneider. Oder ich heiße nur Gläubig und bin nicht gläubig. Sondern wir wollen in heiliger Ehrfurcht, wenn wir solche Dinge hören aus der Schrift, dann wollen wir einfach das tun, was wir vorhin gesungen haben. Gott ist gegenwärtig. Lasst uns anbeten. Da kann er nichts anderes tun, als auf sein Angesicht fallen und anbeten, dass es so etwas überhaupt gibt, dass der große Gott sich nicht an sich selbst genügen lässt, sondern dass er uns will, dass er der Gott der Hypomonie des Untenbleibens ist. Ich will unter ihnen wohnen, will ihr Gott sein, sie sollen mein Volk sein. Unten will er bleiben, bei uns. Deshalb kommt das himmlische Jerusalem einmal auf die Erde und bleibt nicht in dem neuen Himmel, sondern kommt auf die neue Erde herab. Gott will bei den Menschen wohnen. Ich kann darüber heute Abend nicht mehr sprechen. Warum? Wenn man diese Gottesfülle in ein menschlich irdenes Gefäß ergießen soll, dann ist das nur dann möglich, wenn in diesem Gefäß sonst gar nichts mehr drin ist. Wenn ihr zu Hause in einer Tasse Kaffee getrunken habt oder Kakao oder sonst etwas, dann gießt ihr ja da auch nicht Wein hinein, damit der Wein sich mit dem Kakaosatz vermischt oder dem Kaffeesatz oder irgendetwas. Das wird erst ausgeschwenkt und sauber gemacht. Da lässt man noch nicht mal den Bodensatz, die Hefe oder sonst was drin. Wenn die ganze Gotteswille in dich und mich ergossen werden soll, und Paulus sagt, das soll sein, bis das auch ihr erfüllt seid zur ganzen Gotteswille, Epheser 3,19, dann bedingt das ein, dann muss der letzte Rest von all dem Satz da heraus. So wie es heißt, nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an, so können wir auch sagen, und nur in ein völlig von sich selbst entleertes Gefäß, da ergießt sich die ganze Reinheit und Heiligkeit Gottes, aber dann auch in ihrem Vollmaß, in ihrer Fülle. Deshalb steht der Vers 19 nicht vorn, bis das auch ihr erfüllt seid zur ganzen Gottes Fülle, sondern vorher, mir, dem Allergeringsten, dem Allerunbedeutendsten, dem Allerminderwertigsten von allen Heiligen, dem Allerkleinsten, das gegeben. den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Und weil er mich mit diesem Reichtum erfüllt hat, weiß ich, was das heißt. Deshalb verkünde ich euch das, damit auch ihr erfüllt werdet zur ganzen Gottes Wille. Unter den Liedern, deswegen, macht mir deshalb ein Vers, außer dem wunderbaren Vers, ich bete an die Macht der Liebe, ein anderer Vers, ganz besondere Freude, aus dem Lied, O Gott, O Geist, O Licht des Lebens, das uns im Todesschatten scheint. Da sagt er dann, füll mich mit aller Gottesfülle. Und da, wo Sinn und Treue stürmt, lass Glaube, Lied und Ehrfurcht tränen, in Geist und Wahrheit dir zu dienen. Da hat sich an diese Stelle geklammert. Und was vor so langer Zeit ein Mann, der sein Leben dem Herrn hingegeben hat, wie weniger, was Gott an Gerhard Herstegen sagt, füll mich mit aller Gottesfülle. Sie stützen auf diese Stelle Epheser 3,19, bis das auch ihr erfüllt seid zur ganzen Gottesfülle. Was Gott ein Apostel Paulus oder hier ein Herstegen und sagen und zurufen, was ein Paulus uns im Auftrag Gottes anbietet, und ein Versägen Glauben sich aneignet, füll mich mit aller Gottes Wille. Das wollen wir ihm auch nachsprechen. Denn es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wenn er aber erscheinen wird, werden wir ihm gleich sein. Denn ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und Gott hat nie sein Programm mit den Menschen ausgegeben. Lasst uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Und sein Vaterherz ist erst dann glückselig und voll befriedigt, wenn das mit dir und mir so weit gekommen ist. Damit das aber so weit kommt, müssen wir den ganzen Reichtum, den unausforschlichen Reichtum des Christus kundmachen, soweit das möglich ist eben für uns. Wenn Paulus diesen Ephesern, als er sich von ihnen verabschiedet, in Milet, denn als er sie zum letzten Mal sah, bevor er nach Jerusalem hinausging, von wo aus er ja dann als Gefangener nach Rom transportiert wurde, da lässt er in Apostelgeschichte 20 von Vers 17 ab die Ältesten von Ephesus herüberkommen nach Milet. Er hat nicht mehr Zeit, um hinüber nach Ephesus zu gehen und sich aufzuhalten, da lässt er sie herüberkommen. Und nun sagt er ihnen, ihr wisst, dass ich, als ich bei euch war, 3 Jahre lang nicht aufgehört habe, mit Gebet und Tränen Nacht und Tag einen jeden Einzelnen von euch zu ermahnen. Und dann sagt er ihnen, wie ich ihn nicht zurückgehalten habe, und dann kommt das wunderbare Zeugnis, so bezeuge ich euch denn an den heutigen Tage, dass ich rein bin von dem Blute Allahs, weil ich ihn nicht zurückgehalten habe, euch den ganzen Reichtum des Christus zu verkündigen. Paulus, er bezeugt dort, wer nicht den ganzen Ratschluss, sagt er dort, an der Weichung, wer nicht den ganzen Ratschluss verkündigt, der macht sich schuldig am Blut der Brüder. Als unser Bruder Pastor von Dado einmal in Elberfeld in seiner Kirche predigte, diente damals gerade dort im Vereinshaus in Barmen, beziehungsweise in Elberfeld in dem großen CVJM-Vereinshaus, und am Vormittag habe ich frei und habe ihn in seiner Predigt dort besucht. Dann predigte er über die Entrückung. Da musste ich ihm sagen, nach dem Gottesdienst, entschuldige, aber ich habe 60 Jahre alt werden müssen, bis ich einmal einen Pastor in seiner Kirche über die Entrückung habe predigen hören. Wie sollen denn die Leute sich auf die Entrückung innerlich einstellen? Wie sollen sie denn zubereitet werden für den Tag des Herrn, für seine Erscheinung, für sein Kommen, wenn ihnen das nicht verkündigt wird? Denn der Glaube kommt aus der Predigt, des Gottes zu verkündigen. Darf ich noch einmal sagen? So bezeuge ich euch denn an den heutigen Tage, dass ich rein bin von dem Blute Allah, denn ich habe ihn nicht zurückgehalten, euch den ganzen Rat Christus zu verkündigen. Wer diese Verse einmal nachlesen will, der sollte in Apostelgeschichte 20, den Versen 26 bis 28 einmal nachlesen. Aber er sagt uns von Vers 17 ab das schon, da hat er vorher schon einmal gesagt, dass er ihn nicht zurückgehalten hat. Was nützlich ist und das ihnen gelehrt hat, öffentlich und in den Häusern. Ob wir alle miteinander, die wir das Evangelium verkündigen, einmal vor dem Preisrichterstuhl Christi Jesu, wo wir alle offenbar werden müssen, unbeschämt stehen können im Blick auf unsere Verkündigung, dass wir den ganzen Ratschluss verkündigt haben. Oder ob wir dort die Augen niederschlagen müssen und müssen hören, du bist schuld am Blut der Brüder, weil du nicht den ganzen Ratschluss verkündigt hast. Wie sollen sie denn die ganze Fülle der Gottheit erfassen? Denn der Glaube kommt doch aus der Predigt. Wie können sie glauben, so ihnen nicht gepredigt wird? Deshalb nannte ich doch auch das Beispiel von der Entrückung. Wie kann ein Mensch auf die Entrückung hoffen, auf den wiederkommenden Herrn, der gar nicht weiß, dass er wiederkommt, oder der wenigstens nicht weiß, wann oder wie oft er wiederkommt, in welcher Weise und für wen und wie bei den verschiedenen Kommen des Herrn sich alles abspielt. Lasst an der Stelle mich noch kurz auch eine Einschaltung machen. Wir sprachen dieser Tage schon einmal von der vierfachen Erwartung des Christus. Einmal kam eine Niedrigkeit des Fleisches. Darüber ist sich die gesamte Christenheit einig, dass er einmal da war. Hebräer 9, 28, zum zweiten Mal wird er denen erscheinen, ohne Sünde, die ihn erwarten. Und zwar kommt er für sie zur Seligkeit, zur Errettung, nicht mehr zum Gericht oder sonst etwas. Denn wir haben das ewige Leben und kommen nicht ins Gericht. Und dann steht aber, drei Kapitel später in Hebräer 12, Vers 14, dass ihn bei diesem Kommen nur die sehen, die durch die Heiligung gegangen sind. Da wird ohne Heiligung niemand den Herrn sehen. Denn da erscheint er zum zweiten Mal denen, die ihn erwarten. Da wird ihn sonst niemand sehen. Da kommt er auch nur bis in die Luft. Da sehen ihn die anderen auf Erden nicht. Die Heiligen werden ihn hier unten auch nicht sehen. Sie werden auf seinen Kommandoruf hinausgeholt in die Luft und dort vereinigt er sich mitten in dem Herrschgebiet Satans, denn da ist der Fürst der Gewalt der Luft. Und so wie nach dem Weltkrieg die Alliierten sich, die Russen und Franzosen und Engländer und Amerikaner in Berlin getroffen haben und haben damit den Nachweis erbracht, Deutschland ist erledigt. Wir vereinigen uns in ihrer Hauptstadt. So wird dort der Christus sich mit seinen Heiligen mitten im Herrschgebiet Satans vereinigen in der Luft. Da muss der Satan ausziehen. Denn widersteht dem Teufel, er wird von euch fliehen, wenn der Christus von oben kommt und die Heiligen von unten. Da ist die Luft sauber in dem Augenblick. Da kommt der Herr gar nicht bis auf die Erde. Da kommt er für die, die ihn erwarten. Und zwar kommt er für die, ohne noch mit der Sünde in Berührung zu stehen. Er kommt für sie, um sie vor dem kommenden Zorn zu erretten. Da steht doch nicht, er wird sie in dem Zorn oder aus dem Zorn oder nach dem Zorn erretten, sondern vor dem kommenden Zorn. Und deshalb sehen ihn dort auch nur die Heiligen, für die er kommt. Und ohne Heiligen sieht ihn dort niemand. Dass ein zweites Kommen, das steht wirklich da zum zweiten Mal, Hebräer 9, 28, wird er dann erscheinen denen, die ihn erwarten. Und dann kommt er mit seinen Heiligen. Dann stehen seine Füße auf dem Ölberg. Vorher hat er vor seinem Preisrichterstuhl alle Schwachheit von uns abgetan und hat uns dann den Vater vor dem Preisrichterstuhl Gottes dargestellt. Denn die Schrift unterscheidet zwischen dem Thema Christi und dem Thema Theou, zwischen dem Preisrichterstuhl Christi und Gottes. An seinem Preisrichterstuhl wird alle Schwachheit abgetan und wir empfangen den Lohn der Treue, je nachdem, ob wir auf den Grund Christus 12 Silber Edelsteine gebaut haben oder Heuchler und Stoppel. Aber dann steht er uns ohne Flecken, ohne Makel, ohne Runzel oder das etwas vor dem Preisrichterstuhl seines Gottes und Vaters da. Und dort empfangen wir die Vollmacht, die wir brauchen, um Welt und Engel zu richten. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt, den Kosmos richten werden, dass wir sogar Engel richten werden? Dann kommen wir mit ihm, nachdem wir Vollmacht und Auftrag empfangen haben. Und dann werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, da erscheint er mit allen seinen Heiligen. Und dann werden ihn alle sehen, auf die ihn wir gestochen haben. Was ist das für ein Unterschied? Einmal, da wird ihn niemand sehen als nur seine Heiligen. Und zum anderen Mal werden ihn alle sehen, auf die ihn gestochen haben. Wer das nicht auseinanderhalten kann, einmal niemand außer den Heiligen und dann alle, auf die ihn gestochen haben, dem kann man nicht helfen, wenn er zwischen dem zweiten und dritten Kommen das Herr nicht unterscheiden kann. Und dann kommt er zum vierten Mal, wenn ein neuer Himmel und eine neue Erde da sind, da kommt er dann mit seinem Gott und Vater in den himmlischen Jerusalem herab und bleibt ja immer da. Und weil er viermal kommt, muss man viermal auf ihn warten. Deshalb hat die alte Kirche vier Adventssonntage in den Kalender gemacht und hat den Mann Nachweis damit erbracht, dass sie da drin treuer war und klarer als wir meist sind. Wir bitten uns auf unsere Erkenntnis so viel ein. Die haben vier Adventssonntage gemacht. Geht mal hin durch die Kirchen und Gemeinschaften und fragt, wie oft kommt der Christus? Bei einmal. Das ist alles aus. Dass er im Ganzen viermal kommt und dass die Kirche, die alte, das schon damit angedeutet hat, viermal muss man auf ihn warten, vier Advente, vier Ankünfte der Sonne, viermal Erwartung. Da haben wir allen Grund, um uns zu schämen. Auch das gehört dazu. Sie können sie glauben, so ihnen nicht gepredigt wird. Und ich bezeuge euch an den heutigen Tagen, dass ich rein bin von dem Blöde aller, indem ich ihn nicht zurückgehalten habe, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Deshalb sollten wir nicht den Rat derer, die da immer sagen, ja, glauben darfst du das ja, aber sagen darf man das nicht. Ich will die berühmten Sprichwörter, die man dort anführt, ganz anführen wird, weil sie zu arm sind. Mir, dem Allergeringsten, unter allen Heiligen, die Gnade gegeben worden, unter den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Wenn wir durch die Schrift durchgehen und sehen, wie die Männer des alten Bundes schon sich selbst entäußert haben, wie bekannt ist das Wort des Jakobs? Ich bin nicht wert all der Gnade und Barmherzigkeit, die du an deinen Knechte erwiesen hast. Als ich einmal da über diesen Fluss da ging, hinüber, da habe ich nichts als diesen Stab in meiner Hand. Jetzt, wo ich zurückkomme hier über den Jordan in mein Vaterland, da bin ich ein Herr über zwei Heere. Ich bin zu gering. Mir dem Allergeringsten. Gott hat immer nur denen, die sich von sich selbst entleeren ließen, sich offenbart. Psalm 25, 14. Die Geheimnisse des Herrn sind für die, die vertrauten Umgang mit ihm haben. Als dort bei dem Abraham die drei Männer kamen, als er vor seinem Zelt saß in 1. Mose 18, da blieb er nicht sitzen und dachte, ich will mal sehen, wer da kommt. Die Herren, die sollen noch mal näher kommen. Da läuft er hin und dann lesen wir, da biegt er sich zur Erde und sagt, Herr, da redet er den einen an, den Jehova, der dabei ist mit seinen beiden Engeln. Die beiden Engel gehen später nach Sodom und Gomorra und verderben die Stadt. Aber der eine, der mit ihm gekommen war, Jehova, der Herr, der Christus des alten Bundes, denn ihr wisst ja auch bei Moses, der selbst in der Wüste der Mitfolge war der Christus. Und sie haben dort den Christus versucht in der Wüste. Und deshalb sind sie von den Schlangen umgebracht worden. Nicht der Vater hat sich da geoffenbart, denn den Vater, den hat niemand gesehen außer den Sohn. Niemand hat Gott je gesehen. Aber dort hat er sich immer schon im Sohn geoffenbart. Da war er noch der Jehova Elohim, der Herr der Götter, der Herr der Engel. Damals war er in Knechtsgestalt und später erschien er in Menschengestalt. Vorher in Gottgestalt, dann Engelgestalt oder Knechtsgestalt, dann Menschengestalt. Auch das nur am Rande. Da biegt sich der Abraham bis zur Erde nieder, so weit als es geht, und sagt, Herr, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, dann kehre da bei mir ein. Und dann, als Folge davon, das ist der dritte Vers aus diesem Kapitel, 1. Mose 18, Vers 3. Wenn ihr aber Vers 17 lest, dann findet ihr, da gehen die Engel weg nach Sodom und Gomorra, um zu verbinden. Abraham aber blieb noch vor Jehova, vor dem Herrn stehen. und dann sagte er ihm, wie könnte ich, ich der Jehova Christus, wie könnte ich den Abraham verbergen, was ich tun will? Denn der Herr Jehova tut weder Kleines noch Großes. Er hat denn zuvor sein Geheimnis geoffenbart, seinen Knechten, den Propheten. Das ist alles dieselbe Linie. Mir, dem Allergeringsten, hat er das geoffenbart, was vorher nicht geoffenbart war. Weißt du, darin liegt das Geheimnis. Wenn du und ich nicht tiefer in die Geheimnisse Gottes eingeführt worden sind, dann wollen wir in dieser Abendstunde so ehrlich sein und wollen zu Anfang des Jahres 1954 Buße tun und uns darunter beugen bis zur Erde wie ein Abraham und wollen sagen, dann liegt es eben daran, dass ich keinen vertrauten Umgang mit dir hatte. Dann liegt es daran, dass ich mich noch nie bis zur Erde gebeugt habe. Dann liegt es daran, dass ich mich nicht selbst entleerte, dass ich nicht sagte, ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn heiße, dass ich noch niemals mich so von mir selbst entleeren ließ, dass du sagen kannst, der sucht dich nicht mehr, den kannst du nicht offenbaren. Dann liegt es eben daran, dass ich keinen vertrauten Umgang mit dir hatte, dann liegt es daran, dass du mich noch nie bis zur Erde gebeugt habe, dann liegt es daran, dass ich mich nicht selbst entleerte, dass ich nicht sagte, ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn heiße, dass ich noch niemals mich so von mir selbst entleeren ließ, dass du sagen kannst, der sucht dich nicht mehr, den kann ich nicht offenbaren. Wir wollen uns das sagen lassen und wollen uns hier nicht nur diesen Brei um den Mund schmieren, sondern wir wollen uns nicht schuldig machen am Blut der Brüder, sondern wollen den ganzen Ratschluss verkündigen und auch hier den Weg. Vor dem unausforschlichen Reichtum steht mir dem Allergeringsten. Dann dürfen wir erfahren, wie könnte ich den verbergen, was ich tun will. Gott hat Abraham sollen die Sodom und Gomorra untergehen. Und dann kam da noch eine viel größere Schau. Denn die liegen vor als ein Beispiel des Gerichtsschreibens der Judas in seinen Briefen. Leute von Sodom und Gomorra. Und das Gericht am großen Tag des Herrn, Abraham sah meinen Tag und freute sich. Da hat er wieder den Johannes, der auch im Geist am Tag des Herrn war und die Gerichte der großen Endzeit sah. So hat er dem Abraham gezeigt, was da noch alles kommt. Da konnte das Herz des Glaubensvaters stille werden. Auch dein und mein Herz, das wird nicht dafür still, dass wir zu irgendeiner guten Kirche oder Gemeinschaft oder einem frommen Verein gehören. Dein und mein Herz wird still, wenn wir uns von uns selbst entleeren lassen und uns ihm überlassen. Wie lange habe ich mühevoll gerungen? Das Seuch und das Sünde und Schmerz. So habe ich mich ihm überlassen. Da strömte sein Frieden, mein Herz. Dem Augenblick, wo wir uns ihm rückhaltlos übergeben, da trägt er die Verantwortung für alles, was in deinem und meinem Leben noch kommt. Hier hast du mich. Mach mit mir, was du willst. Ich möchte ans Ziel kommen. Ich erreiche es nicht. Aber ich überlasse mich dir. Ich lege mich in deine Hände. Wenn ich jetzt nicht ans Ziel komme, dann bist du schuld, weil du mich nicht hingetragen hast. Denn ich verzichte jetzt auf alles, ganz bewusst. Ich bin auch mit allem einverstanden, Vater, was du mit mir machst. Nur die Verantwortung für mich kann ich nicht übernehmen. Die musst du übernehmen. Und dann wirst du dir versichert sein, dass ich dann weiß, er trägt mich bis heim. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Seele. Auch führst du nach, das weiß ich dann. Und dann wird unser Herz stille in ihm. Mir, den Allergeringsten von allen Heiligen, da müssten wir aus der Schrift ungezählte Stellen noch herausnehmen. Aber das kann ich nicht, denn unser Thema lautet ja eben nicht nur mir, den Allergeringsten von allen Heiligen, sondern lautet der unausforschliche Reichtum des Christus. Und deshalb will ich von diesem unausforschlichen Reichtum noch etwas sagen. Da steht mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist die Gnade gegeben, unter den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Wie groß ist denn diese Gnade? Diese Gnade braucht man, um den ganzen unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Und den Leuten den ganzen Ratschluss darzustellen, ohne Abzug, damit man nicht schuldig wird am Blut der Heiligen. Und außerdem, um die ganze Gotteswille darzustellen, denn der Glaube kommt aus der Predigt, wir können sie glauben, so nicht gepredigt wird, also müssen wir den ganzen Christus verkündigen. Der, der den ganzen Menschen macht, der macht auch die Einzelteile, das Auge und das Ohr und die Hand und den Fuß. Und der, der die Glieder an den Leib seines Sohnes einfügt, denn Gott hat uns alle durch seinen Geist, durch einen Geist, zu einem Leib getauft, zu dem Leib des Christus, da kommt man nicht hinzu, indem Menschen da irgendetwas machen. Da, hier verzeiht, das ist jetzt keine Kritik, was ich sage. Da kommt man nicht da durch hin, da wird man nicht Glied am Leib des Christus, weil man eben getauft oder konfirmiert ist oder weil man irgendwo meinethalb bei den Neuapostolischen versiegelt ist oder sonst wo. Wisst ihr, das sind alles so Sachen. Wenn Gott uns versiegelt hat, und das Segel ist der Heilige Geist, Epheser 1 haben wir vorhin, heute Mittag schon gelesen, nämlich, da habt ihr den Heiligen Geist als Siegel auf die Verheißungen empfangen, nachdem ihr gläubig wurdet. Oder in den 2. Korintherbrief, den hat Gott versiegelt. Gott hat uns versiegelt. Er, der den Christus versiegelt hat, er versiegelt auch die Glieder durch den Geist. Und wenn der Vater uns seinen Heiligen Geist gibt, wisst ihr, dann ist für Jahre, wenn Menschen glauben, sie könnten noch eine Versiegelung vornehmen. Das ist noch viel lächerlicher, wie wenn irgendwo, sagen wir mal, ein Chef da etwas schreibt, wenn hier unser Bruder Buch nun auf seinem Büro morgen früh würde irgendwo einer Stahlfirma, von der er Waren bezieht, einen Scheck schreiben über 30.000 Mark meinethalben und würde dann den zur Bank geben. Und er würde die Post zum Frankieren da rausgeben, da wäre ein Lehrling drin und da wird es sehen, was der Chef 30.000 macht, das ist eine große Summe. Ob die ihm das wohl rausgeben? So, ich will vorsichtshalber doch noch meinen Namen dazu schreiben. Da schreibt er noch hinten dran, Chris Schmidt Lehrling. Was meint ihr, was die auf der Bank sich freuen, wenn sie das hinten dran finden? Das ist, so kommt es uns vor, wenn, nachdem Gott einen versiegelt hat, die Menschlein kommen und sagen, wir müssen nicht auch noch mit versiegeln, sonst kriegst du nicht alles ausgezahlt. Wenn Gott versiegelt hat, der ist versiegelt, da wollen wir uns dann wirklich schämen und wollen unsere Finger davon lassen. Aber die Gabe, die er uns da gibt, die hat ein Ausmaß. Wie groß ist die? Jeden Einzelnen von uns ist die Gnade gegeben worden. Ehe ich weiter sage, wie groß sie ist, dann frage ich dich, gehörst du auch zu dem, jedem Einzelnen? Gehörst du da auch dazu? Wenn da steht, jedem, wenn du gläubig bist, rede nur zu den Gläubigen, die, sie wissen, ich habe mein Leben dem Herrn übergeben, ich bin ein Kind Gottes, habe Heil, Gewissheit und Sündenvergebung. Aber denen, die das haben, den darf ich das sagen, jedem Einzelnen von uns, dir und mir, ist die Gnade gegeben. Und nun kommt der Maßstab, nach dem Maß der Gabe des Christus. Das heißt, jedes von den Gliedern empfängt genauso viel wie der Erstgeborene. Hat der Erstgeborene nicht selbst in Johannes 14, Vers 12 gesagt, war nicht, weil ich sage euch, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, er wird die Werke auch tun, die ich getan habe. Und er wird größere tun, denn diese, weil ich zum Vater gehe. Das heißt, jetzt kann ich euch nur so viel Vollmacht geben, als ich hier im Fleisch habe auf Erden. Wenn ich aber beim Vater bin, und er hat mir Vollmacht über den Geist gegeben, ihn auszuteilen, dann bekommt ihr die gleiche Vollmacht von oben aus. Wisst ihr, ich habe es manches Mal schon erzählt, es hat mich einmal tief bewegt. Ich möchte vorausgehen, ich dieses Beispiel sage. Noch auf etwas hinweisen. Das Kostbarste, was uns Gott gegeben hat, ist doch seine Liebe. Das soll im natürlichen Leben auch schon so. Denn die Liebe ist die Größte unter ihnen. Und wenn die Liebe das Größte ist in der Welt, was es gibt, dann darf uns das bewegen, was ich als Beispiel kurz sagen will. Wir haben einmal vor 6, 7 Jahren oder vor 4, 5 Jahren in Bluchingen eine Jugendfreizeit gehabt, dort zwischen Stuttgart und Ulm auf der Strecke. Da kam am ersten Tage der Jugendfreizeit ein junges Mädchen von 14 Jahren, überhaupt entweder ein paar Monate dazu noch, bis 14 oder ein paar Monate später. Sie war also am 14 oder gerade über 14. War die Tochter eines unserer Brüder. Sie kommt heute noch häufig zu uns ins Haus. Es war ihrem Vater, einem gläubigen Schulrat, dort ein ernstes Anliegen, dass sein Töchterlein gläubig werden würde. Er wusste auch, sie ist so weit, dass sie erfassen kann. Sie hat es auch erfasst. Sie war die erste aus dem ganzen Jugendkreis dort, die gläubig wurde. Nachdem die Woche zu Ende war, haben wir am letzten Tag der Woche, am Sonntag früh, mit diesen jungen Menschen, die gläubig wurden, das Mahl des Herrn gefeiert. Da saßen sie zum ersten Mal dabei und wussten, jetzt darf ich als Kind meines Vaters da an seinem Tisch sitzen. Als das Mahl vorbei war, hatten wir noch etwa eine halbe Stunde Zeit, da gab ich das Gebet frei. Dann hat dieses Kind einen Satz gebetet und der hieß, ich danke dir, dass du mich liebst wie deinen Erstgeborenen. Sie haben im Laufe der Woche aus Johannes 17 gehört, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Auf dass sie alle eins seien, ich in ihnen und du in mir, auf dass sie zu vollendeter Einheit gelangen. Auf dass sie selbst glaube, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich geliebt hast. Nicht ähnlich. Gleich wie du mich geliebt hast. So sagt er später denn auch den Aposteln. Gleich wie der Vater mich gesandt hat. Nicht ähnlich. Gleich wie der Vater mich gesandt hat. Also sende ich auch euch. Dass du sie liebst, die Gläubigen, die durch ihr Wort an mich glauben, dass du sie liebst, gleich wie du mich geliebt hast. Wenn du wissen willst, wie der Vater dich liebt, dann musst du sagen, ich danke dir, das habe ich die ganze Zeit nicht gewusst, das Maß. Aber jetzt weiß ich, du liebst mich genauso wie den Erstgeborenen der Brüder. Kein Haar weniger. Das können wir zunächst nicht glauben, aber das steht da. Was der Vater uns sagt in seinem Wort und was der Sohn uns selber sagt, da wollen wir die Finger davon lassen. Wenn wir sagen, so ist das, da wollen wir nicht im Unglauben gleich ein Stück abschneiden. Denn Gott will, dass alle seine Söhne dem Bild des Erstgeborenen gleich werden. Und dass wir vollkommen werden, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Deshalb, jedem Einzelnen von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Und nun folgt in dem nächsten Vers, das war ja Epheser 4, Vers 7, da folgt im nächsten Vers, darum, sagt er auch, nämlich damit wir wissen, wie groß diese Gabe ist, die jedem von uns gegeben ist, nach dem gleichen Maß, wie es der Christus vom Vater bekommen hat. Darum sagt er auch, hinaufgestiegen in die Höhe hat er die Gefangenschaft gefangen geführt und so weiter. Der hinaufgefahren ist, ist derselbe, der zuvor hinabgefahren ist in die untersten Erde der Erde. Das sagt er uns, bis wohin die Vollmacht reicht. Die reicht, bis hinunter zu gehen in die untersten Erde der Erde und den Gefangenen zu sagen, dass sie frei sein sollen. Denn um des Blutes des Bundes willen will ich auch deine Gefangenen entlassen aus der Grube, in der kein Wasser ist. Jesaja 9, Vers 10 und 11 und 12, nein, Zacharia 9. Um des Blutes des Bundes willen will ich auch deine Gefangenen entlassen aus der Grube, in der kein Wasser ist. Was das für eine ist, das seht ihr am reichen Mann, der so gewesen wäre, wenn der Lazarus nur seine Fingerspitze ins Wasser getaucht hätte. Auch die Gefangenen da drunten werden dann genannt, kehr zurück zum Bergungsort, ihr Gefangenen der Hoffnung. Denn heute verkündige ich euch, dass ihr das Doppelte wiedererstatten werdet. Bis dorthin reicht die Gnadengabe, die ihr dir und dir gegeben habt. Es ist die gleiche wirksame Kraft, mit der Gott ihn, den Sohn aus den Toten auferweckte, die nun an uns, den Glaubenden, soll geoffenbart werden. Jedem Einzelnen von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum sagt er auch, hinaufgestiegen gehe. Und dann derselbe, der hinaufgestiegen ist, ist der, der zuvor hinabgestiegen ist, die untersten Erde der Erde. Und er hat die einen gegeben, heißt es dann weiter in Vers 11. als Apostel und Propheten und als Evangelisten, Hirten und Lehrer, das sind die fünf Dienste in der Gemeinde, zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes. Darum geht es. Deshalb wird der unausforschliche Reichtum des Christus verkündigt, damit wir uns nicht absitzen da irgendwo hin und sagen, bis er reicht, hat mein Lebensversicherungsschein, ich komme nicht in die Hölle, sondern dass die, die da leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist. Und deshalb verkündigen wir den unausforschlichen Reichtum des Christus, dass keiner nachher sagen kann, du bist schuld an meinem Blute. Ich habe das Ziel deshalb nicht erreicht, weil du mir es nicht gesagt hast. Jedenfalls weiß ich, dass heute Abend aus diesem Saal keiner fortgehen kann, der nicht gehört hat, dass die Gnade, die für ihn da ist, genauso groß ist, als die Gnade, die unser Herr Jesus Christus selber hatte. Aber ich würde mich einer Sünde trotzdem schuldig machen, wenn ich nicht sagen würde, womit die Gnade bei ihm anfing. Wer einmal liest, dort in 2. Korinther 8, Vers 9, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesu Christi. Wisst ihr, wie es weitergeht? Dass er, da er reich war, nämlich als er noch in Gottgestalt war, in der Tochter, in der Herrlichkeit seines Vaters, dass er, da er reich war, arm war um unseres Willen, damit wir durch seine Armut reich werden. Er wird ein Knecht und ich ein Herr. Das mag ein Wechsel sein. Das ist die Gnade unseres Herrn Jesu Christi. Darf ich dich jetzt fragen? Schmeckt die Gnade jetzt nicht ein bisschen bitterer als vorhin, als man nur von der Herrlichkeit der Gnade redete? Und jetzt, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, dass er da erreicht war, arm war dem unseres Willen, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Da geht es uns auf, warum der Apostel Paulus sagt, den unausforschlichen Reichtum des Christus, den kann man nur verkündigen, wenn man dieselbe Gnade hat. Mir, den Allergeringsten unter allem Heiligen, ist die Gnade gegeben. Das ist Gnade, dass man sich einmal von sich selbst entleeren darf. Und das ist letzten Endes der Grund, warum es überall so konfus zugeht. Bis wir uns mit dem Platz zu eng wirken, dann muss der Ellenbogen herhalten, damit wir Platz bekommen. Die Selbstbehauptung, aber dass ich sterbe täglich und wiewohl ich nicht bin, ich habe alles erduldet. Oder ich erdulde alles um der Auserwählten willen. 2. Korinther, 2. Timotheus 2, Vers 5. Ich erdulde alles, mein Vers 10 ist das ja, ich erdulde alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Seligkeit erlangen, mit der ionische Herrlichkeit verbunden ist. Oder auch dass auch sie die Seligkeit erlangen, samt ionischer Herrlichkeit, nicht nur selig. Das ist einer der größten Trostlücke. Das sieht so demütig aus und ist weiter gar nicht als reine Sabotage des Unglaubens an den Ziel Gottes. Gott sagt, du sollst mir gleich sein, du sollst vollkommen sein, wie ich dein Vater im Himmel vollkommen bin. Ich will dich mit aller Gotteswille erfinden, dann bin ich erst zufrieden, wenn du bist wie ich. Und sagen wir, ach nein, sind ja hinter der Himmelstür noch schlechte Plätze. Nur selig. Das fährt sich so tausendfrem an, ist genau das Gegenteil. Wenn man nämlich nichts mehr hat, an positiver Leistung auszuweisen, dann will man wenigstens noch stolz sein auf seine Demut. Deshalb sagt der Bruder Heller so scherzweise oft auch, weißt du, ich bin stolz auf meine Demut. Er sagt das scherzweise, weil er damit zeigen will, wo es bei uns fehlt. Und das ist so. Dann wollen wir wenigstens noch im Verzicht etwas leisten. Und das sagt, ich bin ja mit allem zufrieden, wenn ich nur noch im Himmel hinter die Tür komme. Ich erdulde alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Seligkeit erlangen, mit der ionische Herrlichkeit verbunden ist. Das wollen wir auch tun. Dann ahnen wir etwas von dem, was es heißt. Mir dem Allergeringsten ist die Gnade gegeben. Und dann dürfen wir diesen unausforschlichen Reichtum der Herrlichkeit des Christus verkündigen. Geschwister, ich weiß, dass das an diesem einen Verslein herumgestimmt ist. Ich kann auf die vorhergehenden Verse, denn er sagt, dass das alles in den vorausgehenden Zeitaltern, den anderen, dass das in den anderen Generationen der Menschenzeit her nicht verkündigt wurde, dass dieser geheime Vorsatz der Äonen, der Liebesplan Gottes für alle Zeitalter, den er gefasst hat in Christus Jesus, schon vor der Zeit der Welt, dass dieser große Plan und Vorsatz der Äonen kundgemacht werden soll, damit wir sehen von dort an, als Gott noch alles in sich selbst war, in dem einen, bis zu Gott, dem Punkt, wo Gott sein wird, alles in allem, dass uns diese Heilszeiten hintereinander einmal klar werden, dass wir die wunderbare Weisheit seiner Wege und die Tiefe seiner Gerichte erkennen und anbeten, wie Gott aus all dem etwas macht, das ihn verherrlicht, damit alle Seiten preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Das alles ist so groß, das kann man ja auch in einer Abendstunde nicht sagen. Aber auf einen Punkt jetzt will ich nur noch kurz hinweisen. Vers 10. Dieses Geheimnis, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, Vers 9. Auf das jetzt, in der jetzt gerade laufenden Heilszeit, auf das jetzt den Fürstentümern und Gewalten im Lufthimmel an der Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes dargestellt werde. Daran zeigt ihr, dass unser Thema von heute Abend eigentlich die Fortsetzung von dem von heute Mittag ist, nämlich darstellend das Wort des Lebens. Wir haben es heute Mittag im Wesentlichen nur auf die Darstellung unter den Menschen bezogen. Unseren Wandel, den wir unter diesem unschlachtlichen, verdrehten und verkehrten Geschlecht führen, was wir da als Himmelslicht erleuchten sollen, darstellen das Wort des Lebens. Aber das ist der geringere Teil. Nach 1. Korinther 4, Vers 9 sind wir ein Schauspiel der Welt, Engeln und Menschen. Wo Schauspiel steht, steht in Griechen das Wort Theater. Theatron, ein Theatron, den Kosmos. Ein Theater der Welt, das Welttheater. Die Schauspieler oder Darsteller auf der Bühne des Welttheaters, das sind Gottes Heilige. An denen erweist er, wie man aus nichts etwas wird. Indem er sie in ihrem geschäftlichen Dasein von etwas zu nichts macht. Und wenn er sie von sich selbst entleert hat, dann erfüllt er sie mit aller Gotteswille. In welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren, oder in welche Dinge es Engel gelüstet hineinzuschauen. Das ist deine und meine Aufgabe jetzt. Was meinen wir, was unsere Aufgabe ist? Wenn man einen Gläubigen fragt, ja, wozu bist du denn eigentlich errettet? Dann meinen sie im besten Fall dazu, nicht wahr, als dass man seine Bibel liest und mal betet, dass man danach in die Gesangsstunde des gemischten Chors geht, oder dass man auch das mal macht. Alles Dinge, die gut mit sich schön sind und dazugehören, aber an denen wir nicht hängen bleiben, sondern auf das in der Jetztzeit den Fürsten und Gewalten im Lufthimmel an der Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes verkündigt wird. Wisst ihr, ich will mit wenigen Worten noch darauf hinweisen, was das ist, dann will ich schließen. Die Engel wurden alle auf einmal erschaffen. Er hat, du Herr, hast im Anfang die Himmel erschaffen und all ihr Heer. Die Himmel, die Milliarden von Sternenwelten, mit all ihren himmlischen Heerscharen, die wurden alle im Anfang auf einmal erschaffen. Und als er die Erde gründete, Hiob 38, 4, Vers 7, Vers 4, Vers 7, wo warst du, fragt Gott den Hiob, als ich die Erde gründete, als die Morgensterne jubelten und alle Söhne Gottes lauschten, da seht ihr, die Engel haben zugeschaut und priesen seinen Namen laut. Als die Himmel erschaffen waren und all ihr Heer, da hat Gott auf einmal gesagt, so, jetzt kommt noch etwas. Da kommt noch so ein ganz kleiner Weltkörper hinein. Und darauf setze ich mal den Menschen und das gibt meinen Stellvertreter. Denn Adam heißt auch noch Stellvertreter. Da könnt ihr euch denken, was die Engel für Augen gemacht haben. Und da hat Gott nicht einen geschaffen, der an Majestät und Herrlichkeit ihm gleich ist, sondern so ein kleines Menschlein. Was lesen wir, als er die Erde gründete? Da haben alle Morgensterne gejubelt und alle Söhne Gottes gejaut. Da hat Gott ihnen einmal gezeigt, wie das ist, wenn er einen Weltenkörper schafft. Da haben sie mal zuschauen dürfen. An den Menschen ein Wohlgefallen haben sie auf Bethlehem Stürmen verkündet und haben gesagt, wir sind nur die dienstbaren Geister. Wir sind nur die Kindermädchen, die dienstbaren Geister, bis die Söhne mündig sind. Zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeigt. Das sind alles nur Söhne der Erschaffung und nicht gezeugte Söhne, wie der Erstgeborene. Aber ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben. Da sehen wir, wohin die hineinschauen wollen. Sagt der Herr Jesus nicht, dass durch die Auferstehung wieder etwas anders wird bei uns, nämlich, wenn wir wieder nicht mehr Mann und Weib getrennt sind, weil in Christus jeder Mann nicht ohne Weib ist, sondern seine weibliche Ergänzung erlangt als Vollmensch und jedes Weib ihre männliche Ergänzung, dann sind wir wieder so in unserem Vollmaß, wie Adam war, als die Eva noch nicht aus ihm herausgenommen war, als er noch ein Vollmensch war, männlich weiblich. So sind wir dann wieder. Da bedürfen wir einander nicht mehr und freien nicht mehr und lassen uns nicht mehr freien. Da schauen die Engel hinein und sehen, uns hat er alle auf einmal gemacht. Wir haben keine Kinder oder wir sind nicht Engelsväter und Engelmütter und Engelkinder, aber hier von einem stammen alle. Beim Menschen sehen sie das Geheimnis der Zeugung und der Geburt auf Gott gekommen ins Fleisch. Deshalb kamen sie da alle auf Bethlehem führen. Und dieses große Geheimnis der Sohnschaft. Gott will nicht Schöpfung auf die Dauer. Zeugung. Nicht von dieser Schöpfung, die mit Händen gemacht ist, sondern von der Gezeugten. Er will von der Schöpfung alles in die Zeugung führen. Deshalb 1. Timotheus 6, Vers 13, dass er das All ins Leben zeugt. So Oconimpus Safanda ins Leben zeugen, das All. Das ist sein Ziel. Oder 1. Korinther 13, 12. Wenn das Vollkommene gekommen ist, dann werde ich erkennen gleich, wie ich erkannt bin. Das steht er an uns, da an den Menschlein. Da gelüstet es, die Engel hineinzuschauen, dann sagen sie, das ist, er will nicht Schöpfung, sondern Zeugung. Sohnschaft will er, nicht werde. Da staunen sie. Und das soll denen jetzt klar werden. Und deshalb lasst uns auf dieser Linie laufen. Denn dann, wenn der unausforschliche Reichtum des Christus Glauben in uns aufgenommen wird, dann erfahren wir, was im Kolosserbrief heißt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der gestaltet sich dann aus zum Vollmaß Christus. Und deshalb heißt es im Anschluss an Epheser 4, Vers 12, wo steht, zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes, da steht im nächsten Vers 13, bis wir alle hingelangen zum Vollmaß des Vollwuchses, der Fülle des Christus. Dreimal hier dieses Wort voll. Vollmaß des Vollwuchses der Fülle, das klare Maß des Christus. Dann sind wir erfüllt der ganzen Gottesfülle und der ganzen Christusfülle. Dann ist die Sohnesfülle gleich der Fülle des Vaters. Und dazu will er dich und mich führen. Der Herr schenke es uns, dass wir ihm zutrauen. Was du ihm angefangen hast, das führst du auch zum Ziele. Ich kann mich dir überlassen und ich kann nichts Besseres tun, als mich selbst aufzugeben und dir in deine treuen Hände zu legen und zu sagen, da bin ich, mach nicht mehr, was du willst, nur sollst du mit mir zu deinem Ziel kommen. Er wird es erreichen, wenn es erscheinen wird, was wir sein werden. Wirklicher, wenn er erscheinen wird, dann werden wir ihm gleich sein. Lass mich noch einmal sagen, es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wenn er aber erscheinen wird, dann werden wir ihm gleich sein. Dann werden wir vollkommen sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Und dann wird sein Vaterherz so glückselig sein, dass er sagt, jetzt wirst du mich sehen. Wir werden ihm gleich sein und werden ihn sehen, wie er ist. Dann erst kann er selbst sich unmittelbar uns enthüllen, weil wir dann seine Gegenwart und Nähe ertragen können. Und dazu will er uns jetzt fähig machen. Dazu segne er uns auf diese Abendstunde. Amen.